Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 3. August 2006 ist Werner Levin. Immer für Sie die Esperanto-Welle am ersten Donnerstag im Monat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, hier ist die Direktsendung der Esperanto-Welle. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff zu unserer heutigen Sendung. Und im Studio sind heute René an der Technik und Werner und Werner vom Esperanto-Verein werden Ihnen etwas über Esperanto erzählen, quer durch die Esperanto-Geschehnisse in Deutschland und in Brandenburg. Ja, Werner, wollen wir das nochmal auflisten, was wir heute vorhaben? Oder
nicht? Ja, wir können erst einmal eine Übersicht geben. Ja. Genau das, was der Werner sagte, werden wir machen. Wir sprechen über die Aktivitäten des Esperanto-Vereins in Brandenburg. Wir werden etwas sagen zum Esperanto-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, zum Deutschen Esperanto-Bund, zum Esperanto-Weltbund. Der René hat was vorbereitet aus der kulturpolitischen Esperanto-Zeitung Monato, also der Monat. Der Werner Levin wird etwas sagen zu den Esperanto-Informationen aus dem Weltnetz.
Nein, ich habe keinen Computer mehr.
Haben wir nicht? Ach so, den hat er ja bei unserem Steffen
gerade. Aber wir haben genug Themen für heute.
Wir haben genug Themen. Ja. Und wir werden auch viele, viele Informationen hier noch unterbreiten. Und vor allen Dingen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir über Esperanto plaudern.
Ja, ich möchte mal mit unserem eigenen, beginnen wir also mal mit unserem Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und ich habe vor 3 Tagen, als ich den Computer noch hatte, mal wieder bei meinen, Favoriten geblättert im Internet. Und einer dieser Favoriten, da steht jetzt drunter Onno Esperanto. So heißt unsere Sendung ja auf Esperanto. Aber dass jetzt im Internet sogar unter diesem Titel eine Seite erscheint, das finde ich, ich muss uns mal selber mal loben.
Ja.
In der Beziehung sind wir nämlich sehr gut.
Der Schuldige ist ja anwesend.
Und der Schuldige ist anwesend.
Ja.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir bitten mal den René, dass er uns da etwas dazu sagt. Denn er ist ja Redakteur unserer Weltnetzseiten www.esperanto-nb.de. Das redigiert er, eine sehr umfangreiche, komplexe Darstellung von allen möglichen Dingen, auch über unseren Esperanto-Verein. René, was hat das nun auf sich mit Onno Esperanto?
Ja, da gibt es jetzt eine Seite im Netz über unsere Sendung, und zwar www.onno-esperanto.de, und zwar seit Juli.
Ja, und da kann man...
Da kann man die Sendung runterladen.
Als oder sich anhören.
Runterladen und danach anhören. Ja. Und das ist erklärt, wie das so funktioniert.
Nein, die braucht man nur anklicken und dann funktioniert das alles. Und wenn man das entsprechende Programm hat, natürlich.
Ja, eben.
Ja, und das, ab wann ist es aufgelistet? Ab wann sind die Sendungen da drin?
Ja, zurzeit ist das so, dass die Älteren noch bei radioarchivo.org zu finden sind. Aber irgendwie finden wir das.
Ab Mitte 2005 sind die. Oder auch Ende 2005.
Ende 2005 ist gewechselt worden.
Ja. Ja, wahrscheinlich gibt es Probleme, weil wir zwar über Esperanto berichten, aber nicht in Esperanto.
Genau, und deswegen
und Radioarchivo will nur reinsprachige Esperanto-Sendungen haben.
Genau.
Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja unsere, dank von René, die Seiten im Weltnetz, www.esperanto-nb.de. Und darunter ist eine Rubrik Onno Esperanto.
Und da geht auch noch ein Verweis zu der neuen Seite hin.
Ganz genau.
In beiden Richtungen geht da was, damit die Seite.
Also sind unsere Informationsblätter dort abgelegt, die Radiosendungen werden künftig und sind schon abgelegt und so weiter.
Ja.
Dass wir dort eine Archiv
und
haben.
Werner, ich habe neulich mal gesehen, da war ich kurz nur dabei bei unserem Vereinstreffen, aber der ist auch länger da gewesen. Wir haben eine Überraschung erlebt. Wir haben einen Gast aus den USA gehabt.
Ja, ein ganz junger Mensch aus den USA. Er kommt aus der Nähe, aus dem Osten von Boston. Und ich weiß gar nicht, welcher Bundesstaat dort das ist in den USA. Ein charmanter junger Mann, 19 Jahre. Und er ist ein Repräsentant dieser virtuellen Esperanto-Bewegung. Er hat nämlich für sich alleine Esperanto gelernt innerhalb des Internets. Hat sich das runtergeladen, hat sich damit beschäftigt und da er ja verschiedene Sprachen lernt, das ist ja für USA-Bürger durchaus nicht selbstverständlich, er spricht also fließend Spanisch, Deutsch, Esperanto und natürlich auch sein Amerikanisch und ich weiß nicht, ob da noch mehr Sprachen im Bunde sind und er ist also jetzt hier in der Ecke um Neubrandenburg im Slawendorf Kassenzin, dort wohnen also die Slawen und dort ist er mit als Kulturbetreuer und lernt dabei auch dann die deutsche Sprache. Und er hat sich dann ins Esperanto-Weltnetz gestürzt, geguckt, ob bei Neubrandenburg und so weiter Esperanto-Freunde sind. Ja, es sind welche, die kommen auch monatlich zusammen. Dann hat er sich da durchgefuddelt und angerufen. Er kommt zu unserem Treffen. Wir waren ja in der Baubuchhandlung. Das ist hier, die Bewohner von Neubrandenburg wissen das, in einem Wieghaus. Da kann man wunderschöne Bücher kaufen. Dort waren wir zu Gast bei Familie Sanowitz. Frau Sanowitz ist dort die Vorsteherin dieser Buchhandlung und hat uns sehr gerne aufgenommen, denn sie ist ja auch Mitglied unseres Vereins. So, nun war dieser USA-Bürger dort und er war zum ersten Mal mit lebendigen Esperantisten zusammen. Er war zum ersten Mal oder ist zum ersten Mal in Deutschland und in Europa natürlich. Und für ihn war also alles neu. Die Menschen und die deutsche Sprache, obwohl er sie ja gelernt hat, aber eben an der Schule. Und so war es für ihn und für uns natürlich ein großes Erlebnis. Und wir haben in diesen 2 Stunden mit ihm und er mit uns über alle möglichen Themen gesprochen. Und da er ja etwas länger hier ist, bis Anfang August, also eine Woche etwa, und dann fliegt er zurück in die USA und dann nach Nicaragua. Nicaragua, da ist ja spanisches Land, also spanischsprachig, aber er wird dort Englisch unterrichten. Ist ein junger Student übrigens für Germanistik. Aber er wird dort noch ein bisschen Geld verdienen. Er kommt auch nicht aus betuchten Verhältnissen. Und nun haben wir über alle Dinge gesprochen und da er doch ein bisschen länger da ist als nur einen Tag, haben wir mit ihm weitere Treffen verabredet, Werner. Und ich weiß nicht, wie die Zeit jetzt ist, ob ich vielleicht dann davon erzählen kann.
Ja, wir sind bis jetzt in 2-7 Minuten Text, da könnten wir schon mal
die erste Musik machen.
Erste Musik machen, ja.
Ja, dann machen wir die erste Musik von der Gruppe Persone, von der CD, Probus est die Simple, es könnte so leicht sein, den gleichnamigen Titel. Yeah.
Werner, wann habt ihr euch denn nochmal getroffen?
Ja, wir haben das ganz einfach gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eingeladen zu einem Esperanto-Gartenfest. In der Regel feiern wir das in Praxdorf, das ist in Richtung Woldeck. Dort gibt es eine Gartenanlage daheim und Familie Pfennig hat dort einen schönen Garten und dort wird dann meistens Esperanto-Gartenfest.
Ja, was hat denn der USA-Gast bis zu so einem Kleingarten gesagt? Kannte er sowas?
Nein, oder? Er kannte die Kleingärten nicht. Das muss eine europäische Erfindung sein. Das wissen wir natürlich auch. Die Laubenpieper sind ja besonders in Deutschland sehr aktiv. Sie wurden, das kann man einfügen, sie wurden ja vor 200 Jahren ins Leben gerufen, damit die armen Leute, die eingepfercht waren in diesen engen Wohngebieten, sollten ins Grüne gehen und Sport treiben. Da hatte Herr Schweber das mal erfunden. Und aus diesen grünen Oasen am Rande der Städte wurden dann nach und nach dann die Glaubenpiepergärten. Und das kannte dieser Gast aus den USA nicht. Ja, man kann natürlich Gartenarbeit ganz intensiv mit Esperanto verbinden. Das machen wir schon seit längerem. Da kann man wunderbar erklären, wie die Gemüsesorten heißen, welche Fruchtfolge wichtig ist beispielsweise im Garten, wie die Bäume und ihre Früchte sich nennen, wann man sie erntet, welche Probleme es im Gartenbau gibt, zum Beispiel Wasser, zum Beispiel Schädlinge, soll man Gift anwenden oder nicht, wie heißen die Gartengeräte alle auf Esperanto, wir haben ja da alles mögliche handgetriebenes Werkzeug, das ist ja auch ein bisschen Sport, dieser Garten, und alle diese Dinge, denn er ist ja ein Neuling gewesen in der Sprache, das heißt also, er kannte die Sprache, aber hat sie noch nie praktiziert. Und so wurde dann dort auch aus den geernteten Materialien des Gartens wurde eben auch eine Suppe gekocht auf dem Feuer. Das macht große Freude, wenn alle sich daran beteiligen. Und so haben wir also das verbunden, das Erleben eines Freundes aus dem Ausland mit uns Esperanto-Freunden, dann die Erklärung einer Kleingartenkolonie, das ist ja für so einen Bürger ganz ungewöhnlich. In der Regel in den USA wohnt man in großen Einzelhaussiedlungen, die sich über viele Kilometer hinziehen und ein Haus wie das andere aussieht, auch meistens sehr leicht gebaut. Und drumherum ist grün, aber keine Gärten in unserem Sinne. Nicht? Die pflanzen da keinen Knoblauch, keine Zwiebeln, keine Kartoffeln an, sondern es ist nur grün und wird dann eben schick hergerichtet, damit es schön aussieht. Und alles das kannte er nicht, dass man dann, wir haben dann Kohl geschnitten und erzählt, das ist Brassica, Blanca Brassica und so weiter. Er hat sich auch amüsiert über die Rujai-Riboy und Nigrai-Riboy, Kai-Orai-Riboy. Wir haben nämlich eingepflanzt im Garten schwarz-rot-goldene, in dieser Reihenfolge, schwarz-rot-goldene Johannisbeeren-Riboy und über die Kirschen und wie das alles so funktioniert. Die starre, stehende Kirschen. All diese Phänomene waren für ihn neu und er hat das mit großer Dankbarkeit, mit großer Freude angenommen. Und er sagt, ja, hier in Europa ist es alles sehr klein, die Häuser sind kleiner, die Autos sind kleiner. Na, er sagt, wenn du denn vor 20 Jahren hier gewesen wärst, dann waren die Autos noch kleiner. Da fuhren wir zu 80% Trabant und die andere 20%ige reiche Bevölkerung hatte Wartburg. Der war jetzt auch ein Kleinwagen, aber die waren nur noch kleiner. Ja, staunt er. Er kannte auch das ganze Problem nicht. Ost-West-Deutschland und wir erzählten was vom Krieg. Sagt er, na welcher Krieg? Na, wie gesagt, wenn die Deutschen über einen Krieg sprechen, meinen sie den Zweiten Weltkrieg. Sprechen sie über den Ersten auch noch, dann wird das betont, der Erste Weltkrieg. Also die Deutschen und die Europäer kennen zum Glück nur zwei große Kriege. Die hatten es auch in sich. Und die Amerikaner führen den dauernden Krieg. Der letzte ist ja gegen die Irakis, gegen das irakische Volk, die Aggression. Und darüber haben wir natürlich auch gesprochen, es wurde nichts ausgeklammert, sodass wir mit ihm in Esperanto alle Dinge, die sich zum Garten gehören, zu der deutschen Geschichte, zur amerikanischen Geschichte, wie Wortbildungen funktionieren. Wir haben ihm auch Wörterbücher geschenkt, wir haben ihn über alle Dinge aufgeklärt. Wir haben ja hier auf diesem Sender eine Sendung. In einigen Tagen, am 16. August, da stellen wir zum Beispiel den Esperanto-Weltbund vor. Auch das haben wir ihm erklärt, wie funktioniert die Struktur des Esperanto. Denn wir sind ja nur ein paar Millionen Menschen in der Welt.
Ja, da hat er aber Glück gehabt, dass er vorher Esperanto mit sich bei Esperanto beschäftigt hat. Sonst hat er so viel über Europa nie erfahren.
Das stimmt. Also wir haben ja nicht nur den ersten Gast aus einem angelsächsischen Land, also aus den englischsprachigen Ländern, und die sagen ganz eindeutig, also Englisch ist natürlich die Sprache, gar keine Frage, das ist ein Fakt, der derzeit so ist, und den muss man auch als Esperanto-Freund klaglos akzeptieren, das ist doch ganz normal, die sind ja keine Fantasten. Nein, aber die sagen ganz eindeutig, mit Englisch ist klar, da verdiene ich meine Brötchen, da ernähre ich meine Familie, da baue ich mein Haus, da kaufe ich mir das Auto, ich brauche Englisch oder andere große Sprachen, um meine Existenz zu sichern. Aber um ein weltumspanntes Freundschaftsnetz zu knüpfen, ist Esperanto besser. Ich will nicht sagen, das Ideale, auch wir haben da auch unsere Probleme, aber beim Esperanto ist eine ganz andere Atmosphäre in der Esperanto-Bewegung. Und die Amerikaner sagen, also wenn sie Englisch, man will sofort mit ihnen Geschäfte. Entweder sie sollen unbedingt was kaufen, und manche können nur ein paar Brocken Englisch, und zwar diejenigen Worte, die dazu dienen, ein Geschäft zu machen. Das ist ja auch richtig, Geschäfte belebt das Leben, aber man will keine Freundschaften schließen. Das merken die sofort, dazu ist diese Sprache wieder zu groß.
Ja.
Ganz einfach zu groß, zu mächtig. Und wir haben also verschiedene Freunde schon hier gehabt, auch der Gabriel aus Nigeria, der sagte, der war ja ein Englischlehrer, ein Dozent für Englisch jetzt in China, und der sagte auch dasselbe. Mit Englisch ist klar, er verdient zum Beispiel jetzt seit Jahren in China Geld, aber Esperanto ist seine Basis der gegenseitigen Freundschaft. Und das wird übrigens dieser USA-Gast, der zurzeit hier in Passantin ist, wird er auch nutzen. Nicht? Wir haben ihn also über Passporta Servo, das werden wir auch mal in einer Sendung ein bisschen ausführlicher darstellen. Das ist also eine Übernachtung, kostenloser Übernachtungsdienst auf allen Kontinenten. Er sagt, den werde ich nutzen, hat er nachgeguckt, Nicaragua ist natürlich drin. Selbstverständlich schreibt er dann auch hin, durch das Weltnetz ist ja alles möglich. Wird er sich anmelden, in ein paar Tagen ist er in Nicaragua und wird dann dort mit den Esperanto-Freunden dort vor Ort sich unterhalten.
Und wir sind nicht in Nicaragua, wir sind am Ende des zweiten Wortbeitrages und René hat schon wieder eine CD in der Hand.
Ja, dieselbe wie vorhin, mit dem Titel Mondo ao Mi, Welt oder Ist. Oder ich und die Welt. Spiami da sport, le sanzioni amico un acquamparo de oro. Sono in cima le vino, sulle mamma sta lassù. Su e ci è cora, me la terra sta con giù. Mi sa da sé, si sa da me.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0, unsere Direktsendung am ersten Donnerstag im Monat, und wir sind dabei oder haben gerade über unseren Verein gesprochen, und als nächstes ist der Landesverband dran, Werner. Was hast du denn Neues vom Landesverband?
Der Landesverband macht noch zwei, drei größere Veranstaltungen in diesem Jahr. Eine große war ja schon in Neubrandenburg. Und in wenigen Tagen, vom 12. bis 18. August, wird das 28. Esperanto-Familienzeltlager in der Nähe von Feldberg in Mecklenburg stattfinden, auf dem Zeltplatz C86 nach DDR, Muster noch C86. Der heißt jetzt Zeltplatz oder Campingplatz am Drehsee, wird von Thomsdorf ausgeführt, das ist schon Brandenburg-Preußen. Und das beginnt also am 12. und ist ein freies Zelten von Esperanto-Freunden und ihren Familien, die sich schon viele Jahre kennen oder die neu sind und Ausländer vielleicht dabei. Sie werden dort zusammenkommen und auch zusammenstehen, zeltmäßig, und machen ein sehr lockeres Programm, was es aber in sich hat. René wird was dazu sagen.
Ja, weitere Informationen zu diesem Zeltlager haben wir unter www.seft.de.
Ja, und das Seft ist wie eine Abkürzung S.
Somera Esperanto Familia Zeltlager.
Die Buchstaben bitte nochmal.
Buchstaben, na, deutlich, ja.
Seft. S wie Somera, also Sommer.
S-E-F-E.
T
zum Schluss, ja.
Ja, da das Esperanto-Wort für Zeltlager.
Für Zeltlager. Ja, das ist also das Zeltlager. Das ist also so, dass dort etwa um 10, 11 Uhr beginnt das so, dann die Jugend steht ja erst gegen 16 Uhr auf und die Erwachsenen schon etwas früher, sodass wir einladen in der Regel ab 11 Uhr zu einer Wanderung oder zu einem anderen Ereignis, einer Exkursion. Dann wird irgendwo unterwegs gegessen. Am Laufe des Nachmittags kommt man zurück, ist noch ein bisschen Ruhe. Dann um 16 Uhr ist Kaffoklatscher. Da kommen alle zusammen, stellen ihre Tischchen und Stühle in eine lange Reihe und dann kann man miteinander sprechen oder auch nicht. Wir können auch Gäste bitten, zu verschiedenen Themen etwas zu sagen. Beispielsweise jemand war in Polen, dann erzählt er über seine polnischen Erlebnisse. Und der andere war beim Weltkongress in Florenz, dann wird er darüber eventuell was sagen und so weiter. Also vollkommen offen. Wir haben schon über Politik, über Religion, über Literatur und über Menschen und Leute und über alles gesprochen. Und immer so, wie es interessiert, nicht so sehr wissenschaftlich. Das ist also das Esperanto.
Ja.
Achso, ja, und abends ist dann für die Kinder immer eine Märchenstunde. Da müssen wir mal warten, weil wir noch alte Dias aus der DDR-Zeit haben. Sowas gibt es alles heute gar nicht mehr, wo wir praktisch deutsche alte Märchen den Kindern noch mal bieten.
Ach, wartet ihr, bis es dunkel ist? Oder wie macht
wir müssen
das?
Warten, bis es dunkel ist.
Das mögen die Kinder aber auch, ne?
Die Kinder ja, klar. Eine Ausrede. Zum Schluss.
Die Stadt wird aber eher dunkel, weil es selten erst im August ist.
Ja,
Jahr und etwas eher, da war es später dunkel.
Da warten alle schon drauf. Das wird immer beendet, das Märchen, das dann so um halb elf vielleicht, oder zehn, halb elf abends zu Ende ist. Dann sagen wir dann zu den Kindern so, die Kinder bringen jetzt ihre Eltern zu Bett und können noch einen schönen Abend verleben.
Ja.
Oh, und dann freuen sie sich alle. Und das geht natürlich in der Regel auch.
Ja, du sag mal, ein Esperanto-Zeltlager oder ein Treff, kann man sagen, Campingtreff ist ja in dem Sinne. Hat denn unser Land so viel Zelt- und Esperanto-Begeisterte, dass sich da einige anfinden oder wer kommt da alles?
Ja, das ist ein sehr großes Problem, Werner. Es ist ja so, wir sagen, zum Zelten muss jeder sein Zelt mitbringen, seine Zeltsachen, das ist ja viel mehr Klimborium als
ja.
Ein Zelt. Also ich muss alles mitbringen, meine Schlafsachen und Essen, Kochen. Und
ja, wie ein jemand, der campen.
Das ist natürlich eine ganz große Hürde, dessen sind wir uns bewusst. Aber wir wollten von Anfang an wirklich nur echte Naturfreunde beim Zelten haben. Das war ein bisschen ambitioniert, ich weiß das. Aber wir haben das so angefangen und machen wir das so weiter, solange es noch möglich ist, das so weiter zu machen. Aber es finden sich doch eine ganze Menge von Leuten zusammen, die sich der Natur aussetzen. Das ist ja das Problem.
Ja.
Wir wollten also keine Leute, die im Frack sind
ja.
Und so weiter, sondern echte Naturfreunde, die nicht Angst haben, wenn es mal regnet, die nicht Angst haben, dass sie ständig überfallen werden.
Die sich nicht vor Westen fürchten.
Die sich nicht vor Westen fürchten, die mit der Natur was anfangen
können. Ja, die auch nackt baden können.
Die auch nackt baden, haben auch unseren Ärger schon gehabt. Und die natürlich Esperanto gerne machen.
Ja, mir ging es darum, wird das immer noch so angenommen? Ich war nur ein einziges Mal da, da waren aber eigentlich sehr viele da, so über 60, 70 waren da.
Ja, sind manchmal 80, manchmal 50. Ja. Also es variiert sehr stark.
Aha, aber es kommen immer noch sehr viele.
Es kommen sehr viele. Mhm. Und wir haben ein großes Problem, die Ausländer, die natürlich nun von weit her kommen, die kommen natürlich nicht mit Sack und Pack, mit Zelten. Wir haben aber nicht angefangen, sie dann zu bewirtschaften und sagen, wenn ihr Freunde habt, private, individuelle Freunde, dann schafft sie euch an und bittet sie mit euch zum Zelten zu kommen und dass sie für euch sorgen.
Mhm.
Aber wir zelten nicht im Sinne, dass wir da 7 Zelte haben und sagen, vielleicht kommen ein paar Ausländer. Und dann hast du so viel Sorgen um die Ohren. Und das hat was für sich und auch natürlich was gegen sich. Das, was für sich ist, es kommen wirklich nur echte Freunde der Natur. Zum Zweiten, diejenigen kommen natürlich nicht, die sagen, nein, ich komme mit meinem Koffer und alles andere muss da sein. Das ist das Recht eines Touristen, zu sagen, ich bezahle dafür und so. Aber
das geht eben auf
wir sind Zeit eben nicht. So nicht programmiert.
Mhm. Nein. Ja.
Und das ging ja schon, geht ja schon 30 Jahre. Wir haben zwar jetzt das 28. Zeltlager, wir haben aber vorher schon mal probiert. Nicht?
Mhm.
Und ob das geht und ob das überhaupt funktioniert, Denn wir haben da schon seit Ende der 60er, Anfang der 70er angefangen, so ein bisschen zu zelten. Da gab es also schon Esperanto-Freunde, die dann überall dort gezeltet hat, auch dort, wo es gestartet war.
Ja, ja, was gibt es denn vom Lama? Gibt es noch eine Veranstaltung?
Ja, es gibt noch eine Veranstaltung, das kann man Esperanto-Treffen, in der Nähe von Stralsund. Das ist vom 12. bis 16. September in dem SEE-Hotel in Negas bei Stralsund. Man darf ja wieder in Stralsund sich öffentlich treffen. Das war ja wochenlang verboten. Und wir haben dann geschrieben, dass ein Zelt, ein Treffen für gestresste oder Faulpelze, das ist ja nicht aggressiv gemeint, damit ist gemeint, dass diejenigen, nur kommen hier, die hier nicht zum Zelten kommen können, sondern hier ist alles bereit. Hier ist ein Hotel, hier ist Frühstück und Mittag und Abendbrot, hier ist alles. Man muss sich also nur mit seinem Köfferchen dort einfinden.
Und genug Euros, ja.
Und man muss natürlich Valutamittel mitbringen. Dann muss man das bezahlen. Und da gibt es Sport, da gibt es Erholung, da gibt es Schwimmen, da gibt es Ausflüge und, sonst machen wir das ja gar nicht, es gibt die Begegnung mit Esperanto-Freunden. Und das macht also dort der Esperanto-Verein in Stralsund und lädt dazu ein. Näheres bitte nachschauen unter www.esperanto-nw.de oder www.esperantoland.org. Esperantoland in einem Wort. Da kann man dann mal nachgucken, wie das da so läuft.
Und jetzt könnte René wieder auf seine CD nachgucken? Oder habt ihr noch was von?
Nein, das sind die Veranstaltungen. Ja. Ich wollte noch was sagen zum Samenhoffest in diesem Jahr. Da werden wir nochmal drüber reden. Das wäre sozusagen der Abschluss. Wir werden dieses Jahr aber in Mecklenburg-Vorpommern kein Esperanto-Samenhoff-Fest mehr feiern, sondern wir wollen entweder nach West-Berlin oder nach Hamburg. Oder beides. Dass die westliche Teil, die Stralsunder, nach Hamburg, die Schweriner und hier die Neubrandenburger eventuell nach Berlin. Müssen wir mal sehen.
Gut. René, du bist dran.
Ja, ich habe vorhin Titel angesagt, der kommt jetzt. Ich habe mich da verregelt. Aber das macht ja nichts.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter im Text. Wir hatten berichtet über unseren Landesverband, aber Werner, mir ist aufgefallen, du hast noch nichts gesagt von einem Wochenendseminar. Machen wir das überhaupt immer noch?
Aber selbstverständlich. Wir machen seit 41, nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist das 41. Wochenendseminar. Wir haben in der DDR-Zeit das zweimal im Jahr gemacht, weil die Nachfrage so stark war. Und wir machen das seit der Wende nur einmal im Jahr und deswegen sind wir jünger als 41 Jahre, aber es ist das 41. Wochenendseminar und das findet statt vom 27. bis 29. Oktober. Da bitte ich, dass alle Hörer sich das notieren und sich bei uns anmelden. Das Wochenendseminar hat eine alte Tradition. Wir sind ja leider meistens nur immer in kleinen Grüppchen, teilen das dann ein in zwei, drei Grüppchen, die entsprechend ihres sprachlichen Wissens in verschiedenen Stufen weiter unterrichtet werden. Das geschieht aber in Form eines Seminars, sehr locker, sehr leicht, sehr vernünftig. Die Einladung hat René schon seit Monaten im Internet.
Ja, und zwar auf der Seite www.esperanto-nd.de.
Da steht es da drin, muss man sich mal durchfuddeln.
Das war ein bisschen durcheinander eben, kannst du nochmal wiederholen?
Nochmal, ja.
www.esperanto-nd.de.
Ach, das geht immer so schnell.
Ja, also esperanto-nd.de, das ist also das Nordrhein-Westfalen-Blatt. Und das hat der René in zwei Sprachen, einmal in der altdeutschen Sprache und einmal in Esperanto. Und da kann man sich auf beiden Sprachen sehr gut informieren. Wir laden alle herzlich ein, sich an diesem Seminar zu beteiligen. Das findet statt zu Kosten, zum Selbstkostenpreis. Bisher haben sich nur wenige angemeldet, aber eine Schwedin ist dabei, die kommen möchte. Und wir machen das auf Selbstversorgung. Das ist so typisch für die Esperanto-Bewegung. Wir werden also die Produkte, die Naturalien einkaufen und sie selber zubereiten, sodass also für jeden das sehr wenig Kosten sind. Das ist also das 41. Wochenendseminar. Das läuft etwa so ab. Freitag ist noch Anreise, Begegnung, sich bekannt machen. Da wird man also angewärmt, wird man schon geschult, was wird alles so kommen. Es findet auch schon richtig Unterricht statt. Und der gesamte Sonnabend von früh um 9 Uhr bis, sagen wir mal, bis 21 Uhr ist voll Programm. Natürlich bis 18 Uhr, dann ist ein bisschen Abendbrot, selbst gemacht, alle müssen mitmachen. Die Frauen müssen abwaschen, die Männer können kochen und oder umgekehrt. Und dann ist am
Die Männer Abend können erzählen.
Und erzählen und so weiter. Das machen wir sehr brüderlich und schwesterlich. Und am Abend sind dann so mehr Einzelvorträge, die dann präsentiert werden. Der Sonntag ist dann auch von früh bis Mittag voller Unterricht und dann verabschieden wir uns. Das ist also das sogenannte Wochenendseminar, Vollprogramm. Und das ist also auch eine Veranstaltung des Esperanto-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Ja, der da kann, hatte noch.
Ja, da kann ich gleich mal anbinden an dieses Wochenendseminar. Vorher aber noch eine Programminformation, wie das so abläuft hier bei uns. Wir hatten ja zunächst über unseren örtlichen Verein berichtet, dann über den Landesverband, sind jetzt dabei, wollen übergehen, Berichte, Informationen aus dem Deutschen Esperanto-Bund. Und da habe ich mal die letzte Nummer der Zeitschrift Esperanto aktuell vor mir zu liegen und kann gleichzeitig daran anknüpfen an das Wochenendseminar, nämlich an der Mosel. An der Mosel hat man jetzt auch vor kurzem begonnen, im vergangenen Jahr nämlich, in Zell an der Mosel, ein Wochenendseminar durchzuführen und lädt jetzt ein zum zweiten. Und ich brauche nicht viel erläutern. Fast das gleiche Programm läuft dort ab und es hat sich also auch die Form, die wir hier und andere auch schon nutzen, sich bewährt, dass andere in ähnlicher Form so ein Wochenendseminar durchführen. Das hört sich meinetwegen ein bisschen hochtrabend an, Seminar, aber es ist eine ganz lockere und sehr lustige Veranstaltung, die über diese Tage geht. Ergänzend zu dem schon von Werner Pfennig erläuterten Ablauf haben die Moselländer aber noch etwas mehr drin, etwas mehr Abwechslung. Sie bringen eine Jahresversammlung mit rein und auch einen Gottesdienst. Das ist ein bisschen umfangreicher, für manche vielleicht nicht so angenehm, aber doch auch abwechslungsreicher. Also gibt es in diesem September in Zell an der Mosel oder in der Nähe von Zell auf einer alten Burg ein Wochenendseminar. Die Zeitschrift Esperanto Aktuell, aus der ich gerade zitierte, hat auch seit Beginn des Jahres einen neuen Redakteur. Und unser Esperanto-Freund Alfred Schubert, so heißt er, hat auch in diesem Heft mal seine Meinung zu einem Jubiläum, nämlich 100 Jahre Esperanto gesagt in Deutschland. Das Resümee aus seiner kurzen Stellungnahme dazu heißt ungefähr, ja, Mensch, das ist genau so, wo habe ich denn das gelassen? Da bin ich ein bisschen abgekommen davon. Ach so, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja. Ich hab's ja schon. Er hat die 100 Jahre Esperanto in Bezug gebracht zu folgender Erläuterung. 100 Jahre Esperanto, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Eine Generation bei uns Menschen dauert ungefähr 30 Jahre. Ein Mensch wird heutzutage ungefähr 80 Jahre alt. Eine Schildkröte ist vor kurzem gestorben, die ist 178 Jahre geworden. Und Esperanto ist nun 100 Jahre und etwas älter. Esperanto ist also schon älter als je, auf jeden Fall als ein einzelnes Mitglied. Esperanto ist schon älter als 3 Generationen von Menschen. Und Esperanto ist noch längst nicht tot. Es stoppt also nicht mit den Menschen. Die Idee, die der Herr Samenhof mal vor 120 Jahren mit dem Esperanto aufgeschrieben oder herausgegeben oder verbreitet hat, die wird jetzt von allen Esperanto-Freunden weitergegeben an die nächste Generation. 100 Jahre Esperanto ist auch in Deutschland, ist jetzt auf dem 83. Deutschen Kongress gefeiert worden. Das passt ja nicht ganz zusammen. 100 Jahre Esperanto und 83. Kongress, wenn wir in jedem Jahr einen Kongress durchführen, das hat auch seine Ursachen, nämlich Kriege und Diktaturen haben hier Unterbrechungen hervorgerufen. Und das ist eigentlich wesentlich für Esperanto. Es ist nicht zerschlagen worden. Es hat in einigen Ländern Unterbrechungen gegeben, aber es wird nicht zerstört. Das ist die wichtigste Botschaft, die hier uns der Herr Schubert mit seinen Bemerkungen zu 100 Jahren Esperanto übermitteln möchte. Ja, René, was hast du da noch?
Ja, ich habe ja auch was zum, aus der Zeitschrift gefunden, und zwar über den Kongress, den Deutschen Kongress. Und zwar den 84. Der soll nächstes Jahr in Hamburg stattfinden. Da gibt es sogar eine Internetadresse zu, www.hamburg2007.de. Da kann man Näheres nachlesen. Die Hamburger, die sind ja nicht das erste Mal, welche die Austragenden von einem Kongress. Da war es doch schon ein Kongress. Das hatten wir auch schon, ne? Die Hamburger?
Sie hatten schon mal einen Weltkongress, 74, ja.
Eine Weile her, ja.
Ja, das 74 sind 10 Jahre mindestens, 30 Jahre. Mhm.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind beim Deutschen Esperanto-Bund und speziell bei unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell. Und im vergangenen Jahr hat sich der deutsche und der österreichische Esperanto-Verband geeinigt, dass sie gemeinsam diese Zeitschrift für ihren Verband nutzen. Ich habe das mit großer Freude und Aufmerksamkeit damals gelesen, aber ich habe bisher, bis zur Nummer 2 in diesem Jahr, vergeblich Beiträge aus Österreich gesucht. Und jetzt endlich scheint man in Österreich auch ein bisschen aufgewacht zu sein. Und auf der Seite 19 hier erscheinen mit mal 3 Beiträge über Österreich. Das ist natürlich sehr erfreulich. Der erste Beitrag ist überschrieben, Eck all, das heißt vielleicht übersetzt auf oder jetzt geht's los. Ne? Und da spricht der Herr Universitätsprofessor Dr. Hans-Michael Meitzen als neuer Vorsitzender einige Grüßworte, die er jetzt bei der Weiterführung des österreichischen Esperanto-Bundes an alle seine Mitfreunde in Österreich richtet. Der vorangehende, wollen wir sagen, Vorsitzende des österreichischen Verbandes gibt dann noch ein Resümee heraus über die letzten Jahre seiner Tätigkeit und einen kurzen Ausblick. Und dann wird hier auch noch ein Esperanto-Projekt einer Klasse des 15. Wiener Bundesgymnasiums vorgestellt, das ich sehr interessant finde. Da haben sich diese Schüler mal mit einigen Sprachfragen, Problemen und Informationen befasst. Was sind zum Beispiel offizielle und nicht offizielle Sprachen in der EU? Was sind überhaupt Sprachen und welche Sprachfamilien gibt es? Was sind Dialekte, Hochsprachen, Plansprachen? Und jetzt wird interessant für uns, die Frage, was sind Plansprachen, betrifft ja auch unsere Esperanto-Sprache. Plansprachen, und unter diesem Titel haben sich dann die Schüler mit folgenden Vorträgen befasst, über flektierende und agglutinierende Sprachen, reflektieren, zum Beispiel Deutsch oder Litauisch, agglutinierende Sprachen, Türkisch oder Chinesisch, über die Plansprache Volapük, Esperanto, Ido, Indalingua und Indalingue. Sie hören schon und merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere Plansprachen, es gibt sogar viele, von denen natürlich die Esperanto die bedeutendste ist. Das war mal erstmal eine Information aus unserer Zeitschrift und wir könnten mal, ist schon wieder Zeit für eine Musik, René?
Ja, von mir aus. Ja. Wir machen so Musik, weil wir ja nicht selber singen.
Das war.
Und zwar den Titel Transparent. Ich weiß immer nicht, was Torrent ist.
Ein Bach, ein Torrent, so ist ein Bach. Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. Der Werner hatte gerade erzählt von einem Esperanto-Projekt in Österreich, einer 7. Klasse, und erwähnte dabei das Problem Plansprachen, und es gäbe ja diese und jene, die man dort aufgeführt hat, die sich mit den Schülern sich beschäftigen werden. Das ist ja auch korrekt. Aber die Wissenschaft und die Praktiker unterscheiden zwischen Projekten, das sind meistens jeder von uns in Nordbrandenburg könnte, wenn er wollte, eine neue Sprache erfinden. Sein Problem wäre, er kann das auch aufschreiben. Sein Problem ist aber, er müsste noch mindestens einen finden, der das auch noch macht und spricht mit ihm die gleiche Sprache. Und das ist das Problem der etwa 1000 Projekte, die es derzeit gibt. Die gibt es aber nur einmal in einer Broschüre oder in einem Internetauftritt. Dann gab es, und das hatte der Werner erwähnt, Volapük vor ungefähr 130 Jahren, war Volapük sozusagen die erste verbreitete, geplante Sprache, die aber in sich selber schnell zusammengebrochen ist, aufgrund von sprachlichen Mängeln. Ich will nicht weiter darauf angehen. Es gibt also heute keinen mehr, seit 130 Jahren keinen mehr, der das macht. Dann Esperanto ist natürlich eine Plansprache und die einzige, die sich wirklich durchgesetzt hat. Esperanto, da sagen wir natürlich auch ein bisschen befangen als Freunde dieser Sprache, aber sie hat sich nun mal durchgesetzt. Ido war 1907 sehr aktuell und sollte Esperanto ablösen. Da gab es also die Idee, Esperanto zu reformieren. Und das hat man wohl zu stark gemacht und hat wohl es auch übertrieben. Jedenfalls, das war aus französischer Sicht, wollte man das ein bisschen verändern, hat das dann den Esperanto-Freunden vorgeschlagen und die haben es abgelehnt. Denn da war Esperanto schon eine gefestigte, in sich selbst runde Sprache. Und da konnte man nicht mehr mit dem Vorschlag irgendwas neu machen. Und da haben sich dann die abgespalten, einige Freunde vom Esperanto, und haben das IDO, das heißt Abkömmling, gegründet.
Es war aber nicht der erste Versuch, eine Reform zu machen. Den ersten gab es schon 1894.
Ja.
Und der wurde schon abgeschmettert.
Da gab es schon viele Ideen. Ja. Denn immer wenn etwas Neues ist, dann gibt es sehr viele kluge Leute, die dann das nochmal verändern. Boah, schweigen Sie, ja, haben keine eigenen Ideen, aber wenn einer etwas vorschlägt, sind Sie da.
Die neueste
so, Variante. Das war also IDO, das ist dann aber in den 20er Jahren praktisch als Bewegung, hat es dann aufgehört. Und Interlingua und Interlingue ist dann nach dem Kriege entwickelt worden, sage ich mal so ganz grob. Und die sind auch nicht mehr als Sprachfamilie existent. Aber für die Sprachwissenschaft ist das wichtig und auch für diese Schüler, dass man ihnen sagt, es gibt mehrere Projekte, aber logischerweise muss man dann auch fairerweise sagen, Esperanto ist das Einzige, was sich durchgesetzt hat. Wir finden gut, dass man das überhaupt macht, denn das Problem Sprache ist in Europa noch nicht intakt. Und man versucht ja mit aller Gewalt, die Deutschen und die Briten und auch andere Länder, Staaten wollen mit aller Gewalt das Englisch durchsetzen in der EU. Und das ist eindeutig eine Diskriminierung von einigen hundert Millionen Menschen, die nicht von der Geburt auf an Englisch können. Und das ist also noch ein offenes Problem und das muss auch offen bleiben, weil man so tun will in der EU, als wäre das schon entschieden, das ist noch lange nicht entschieden. Und wir müssen aufpassen, dass man es nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet. So, ich will noch ein bisschen weitermachen. Es gibt natürlich unwahrscheinlich viel zu erzählen von der Esperanto-Bewegung in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel nächstes Jahr im Jahre 2007 wird der Esperanto, der Deutsche Esperanto-Kongress in Hamburg stattfinden.
Das hatte ich schon vorhin erzählt.
In Hamburg. Und das kommt in der Sendung erst. Und im übernächsten Jahr, 2008, wird der 85. Deutsche Esperanto-Kongress im Ruhrgebiet in Essen stattfinden. Und das wurde in Braunschweig beschlossen. Da gibt es eine ganz junge Esperanto-Bewegung, die auch aus dem Internet entstanden ist. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht, einen Esperanto-Kongress zu Pfingsten zu organisieren im Jahr 2008.
Da muss ich aber mal dazwischen fragen, waren denn immer noch nicht in Fulda? Da gibt es doch ein neues Esperanto-Hotel.
Ein Riesenhotel unter dem Namen Esperanto, ja,
ja,
das ist ein tolles Ding. Das hängt so zusammen. In Fulda, das ist in der Nähe der Ostgrenze hier, wie soll ich sagen, Thüringen und in Hessen. Und die haben eine Esperanto-Straße, haben fleißige Esperanto-Freunde eine Straße durchgesetzt. Rat der Stadt hat das dann also auch akzeptiert. Esperanto-Straße. Und da wird ein Riesenhotel gebaut, mit Kongresszentrum, oder ist schon fertig, mit Kongresszentrum und Wellness, oder ich weiß gar nicht, was das ist. Jedenfalls mit Sport und Erholung und Gesundung, alles das. Und nun wusste man nicht, wie man das so nennen soll, also heißt das Hotel Esperanto mit 3 Meter großen Buchstaben. Und ein Phänomen, ja, und nun wollte man dann unbedingt aus Dankbarkeit zu diesem Hotel, weil es ja nun mal so heißt, dass mal einen deutschen Esperanto-Kongress durchführen. Es gibt dazu noch keinen Beschluss, weil das Hotel will ganz dofte Valutamittel sehen. Und das ist bisher für die bescheidenen Esperanto-Freunde in Deutschland noch nicht bezahlbar, aber man bleibt da dran, schon aus Spaß an der Freude.
Deshalb. Aha,
ja.
Aha.
Ja, Esperanto an den Universitäten, das wird immer gefragt. Das erste nicht, hat sich das durchgesetzt. Was sagt der amerikanische Präsident zu Esperanto und so weiter? Und da können wir jetzt sagen, na, der hat noch nichts gesagt, aber in Münster kann man jetzt Esperanto studieren, wurde ein Semester eingeführt und wird dort betreut. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Studenten sich dort eingeschrieben haben. Und in der Schweiz gibt es zum Beispiel eine sehr aktive Bewegung der internationalen Plansprache, die sich damit beschäftigt, Esperanto oder die Plansprache erstmal bekannt zu machen und über das Phänomen zu unterrichten, und das wird zusammengetragen in einer Schweizer Enzyklopädie über Plansprachen, und das wird in diesem Jahr noch fertig, ein riesendickes Buch, wo man alles erwähnt, was in der Schweiz zum Problem der Plansprachen mal stattgefunden hat, und da kann man auch schon mal nachlesen. Das ist also in der Schweiz sehr aktiv, und da hängt ja nicht nur ein Buch dran, sondern das ist ein wissenschaftliches Ergebnis auf Universitätsebene. Ein landwirtschaftliches Wochenblatt, so sagt man, was haben Bauern nur mit Esperanto zu tun, eine ganze Menge, und die haben
darüber berichtet, eine sehr nette und eine sehr schöne, ein schöner Artikel über Esperanto, wo man sich damit beschäftigt, denn beispielsweise die Frau, die in Mecklenburg Esperanto vor über 100 Jahren eingeführt hat, das war eine geborene Dippel. Und Dippel war wieder ein riesen Gartenbaubetrieb aus dem Harz, Dippel. Alle kennen diese Dippelmaschinen oder andere Dinge, die mit dem Gartenbau zu tun haben. Also hat Esperanto da schon was mit zu tun. Und das hat also diese das Landwirtschaftliche Wochenblatt mal veröffentlicht, mit Quellenangabe, was man alles machen kann, Esperanto-Welt. Und das ist also wirklich sehr gut gelungen. Ja, Frau Merkel hatte in China sehr viel Zeit verloren, weil dort alles umständlich übersetzt werden müsste. Denn noch nicht alle Chinesen können Englisch. Und da sieht man also auch ein Sprachenproblem. Und die Amerikaner in den USA versuchen Englisch zu schützen und haben darüber nachgedacht, dass also Englisch soll unbedingt die Sprache der USA bleiben, weil es einen riesen Zustrom illegaler und legaler Art gibt aus Lateinamerika. Und da haben sie also ganz große Probleme. Ja, die katholische Esperanto-Zeitung ist in diesem Jahr etwas billiger, hat ein Freund hier veröffentlicht, da sollen sich also schnell alle einschreiben und die Zeitung abonnieren. Die kommt jetzt direkt aus dem Vatikan und wird also von der katholischen Kirche herausgegeben. Ja,
jetzt könnten wir wieder mal Pause machen, dann haben wir nachher nochmal 4-5 Minuten.
Dann machen wir mal eine hübsche kleine Musik, ja. Und zwar mit dem sehr kurzen Titel Rävoi, das heißt so viel wie Tagträume.
Und Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. René, er ist nämlich jetzt an der Reihe. René wird von einer Zeitschrift, die heißt Monato, berichten. Das ist eine kulturwissenschaftliche.
Sie ist nicht Kulturwissenschaft, sondern ein internationales Magazin, und zwar ein unabhängiges internationales Magazin.
Ja, hat mit Esperanto nichts zu tun, ist aber in Esperanto.
Genau.
Und René hat dort einen interessanten Artikel.
Ich habe nicht nur einen interessanten. Hier gibt es zum Beispiel einen kleinen Artikel über Slowenien, das ja bekanntlich neu Mitglied in der EU ist, und das gehört zu den Ersten, die am 1. Januar 2007 den Euro einführen werden. Dann habe ich einen noch viel längeren Artikel über Wikipedia, da hatten wir ja schon öfter was. Da steht die hübsche Überschrift drüber, eine wichtige Sprache ist die, über die, in der viele Informationen zu finden sind. Das hat damit zu tun, dass am 7. Juli die Esperanto-Version der Wikipedia den 50.000. Artikel geschafft hat. Das ist erstaunlich viel. Das ist, glaube ich, bei den Sprachen Platz 16 oder so. Und in dem Artikel...
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Esperanto derzeit in einer wissenschaftlichen virtuellen Lexikothek auf Platz 16 von der Menge der veröffentlichten Artikel.
Ja, der Autor des Artikels, Paul Peretz aus Belgien, hat hier dabei auch noch drei Mitstreiter der Wikipedia interviewt, und zwar einen Herrn Smith. Wenn ich das hier richtig sehe, hat der die Esperanto-Wikipedia mal mitbegründet. Also ist mitschuldig, dass es die überhaupt gibt. Dann einen Franzosen, Arnaud Lagrange, das ist ein gebürtiger Esperantist, also der hat von klein auf die Sprache schon gelernt, steht jetzt zwar, glaube ich, nicht im Artikel, aber ich habe das mal in der Wikipedia gelesen. Und einen tschechischen Esperantisten, Miroslav Malovec, der auch mal eine sehr interessante Grammatik verfasst hat, ne? Und auch regelmäßig an der Esperanto-Wikipedia mitmacht. Dann haben wir hier noch ein eigenartiges Problem bei der litauischen Polizei festgestellt. Und zwar steht da ein Artikel, Pesa-Problemo, Gewichtsproblem. Man hat da wahrscheinlich festgestellt, der litauische Dienst für Gesundheitsschutz informiert, dass Tausende von Polizisten, Grenzschützern, Feuerwehrleuten und anderen zu schwer sind, zu dick sind. Es ist denkbar, dass nicht nur die Litauer das Problem haben, aber hier geht es um Litauer. Vorher in dem letzten Jahr mussten deswegen 508 vorzeitig pensioniert werden, weil sie eben gesundheitliche Schwierigkeiten hatten.
Ja, das kommt davon, wenn man bei McDonald's essen geht. Ne?
Ja, das steht hier zunächst. Okay. Warum die zu decken, steht da auch nicht. Aber dass das Problem nicht nur dort existiert, das wissen wir leider auch inzwischen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und alle diese Informationen in Esperanto.
Und der vor einigen Wochen im Juni am 20. erlegte Bär in Bayern, der ist ja auch erwähnt worden, der tauchte ja am 20. Mai 2006 auf einmal in Bayern auf. Und das ist ja um ihn geschehen, den armen Bären.
Ja, ist ja leider nur 2 Jahre alt geworden. Ne?
Ja, die haben sie erschlagen dort.
So ein armer Bär, ja.
Erschossen, ja.
Erschossen.
Ich weiß nicht, ob das komische Museum, wo er ausgestopft in Landen einen neuen Bären brauchte.
Nee.
Denn dort wurde der letzte Bär ausgestellt. Der wurde 1800 paar Zerquetschte in Bayern erlegt. Ne? Und dann braucht ihm einen neuen. Ja, das war eigentlich erstmal alles. Ja.
Ja. Das machen wir. Ich habe noch was, liebe Hörer und Hörer, über den Esperanto-Weltbund. Es gab eine Auszeichnung für ein Ehepaar Blanke. Das ist... Vera und Detlef Blanke, die wurden vom Internationalen Informationszentrum für Terminologie, das sind also diejenigen, die neue Worte entwickeln, was 1971 von Eugen Wüster gegründet ist, und der trägt also diesen Namen auch, die wurden also beide ausgezeichnet für ihre unermüdliche Arbeit und außergewöhnliche Arbeit und Erfolge auf dem Gebiet der Terminologie. Und hat also diese beiden haben diese Prämie erhalten für Sprachwissenschaft. Und diese Prämie wird auch unterstützt von der Stadt Wien, das ist die Hauptstadt von Österreich, deren Universität und der Nationalbibliothek sowie vom österreichischen UNESCO-Büro. Und beide haben also für ihre vielen, vielen Bücher, die sie geschrieben haben und Vorträge, diese große Auszeichnung erhalten. Und jetzt geht's zum Schluss.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung.
Die Wiederholung.
Und wir wiederholen diese Sendung am 6.8. um 14 Uhr.
Und planen die nächste Sendung für den 16. August um 18 Uhr. Und die Musik bitte. Und die Verantwortlichkeit gleich.
Ja, verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.